Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf LoRa München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Heute hören Sie zwei Gespräche, die wir am 15. September auf unserer Bühne im Hier und Jetzt auf dem Corso Leopold geführt haben. Sie hören Hamadou Dipama vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern, mit dem wir über das politische Klima hierzulande und den Umgang von Politik und Gesellschaft mit Geflüchteten gesprochen haben. Außerdem haben wir Assunta Tamileo, Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München, nach dem Stand der Dinge beim Dauerbrenner Trennung von Kirche und Staat gefragt. Und damit starten wir auch gleich. Die Gespräche auf dem Corso Leopold führte Vorstandsmitglied Deborah Maggett.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Assunta, erzähl uns mal ein bisschen was zu dir und zum Bund für Geistesfreiheit München. Womit beschäftigt sich der Bund für Geistesfreiheit und wie bist du dazu gekommen?
Also der Bund für Geistesfreiheit München ist eine sehr traditionsreiche, lange bestehende Organisation für alle Menschen, die ja vor über 150 Jahren erstmal nicht katholisch waren, andersgläubig, zweiflerisch, ungläubig. Und da haben sich immer Menschen gefunden, die sich organisiert haben. Das war damals sicherlich kein einfaches Unterfangen. Und ich bin aktuell die Vorsitzende des Bund für Geistesfreiheit in München und bin dazugekommen in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, über entsprechende Artikel aus einer großen deutschen Wochenzeitschrift, die sich mit gängigen Praxis beschäftigt hat, zum ersten Mal, wie ich damals gefunden habe, dass nichtgläubige Menschen, nicht christlich registrierte oder als mit einer Konfession belegte Staatsbürger und Staatsbürgerinnen doch erheblich zur allgemeinen Gesellschaftsbildung beitragen, aber selber ihre eigenen Rechte, nämlich das Recht auf negative Religionsfreiheit, das Recht nicht glauben zu müssen, nicht irgendwo eingetragen zu müssen, ja nicht zugestanden bekommen haben. Das ist im Übrigen noch heute überwiegend so. Und ich bin bei diesem damals noch frei religiöse Gemeinde, inzwischen lange schon Bund für Geistesfreiheit, politisch aktiv geblieben bis heute. Und seit über 20 Jahren bin ich dort in irgendeiner Funktion im Vorstand.
Möchtest du weiter teilen, inwiefern du persönlich mit dem Thema Religionsfreiheit in deinem Leben schon konfrontiert wurdest und woher dein Interesse dafür kommt?
Also ich bin über die reine Bibellektüre dazu gekommen, muss man jetzt mal sagen. Ich habe unter anderem als junge Frau feststellen müssen, dass tatsächlich laut der christlichen Überzeugung, und die war damals noch weitaus mehr ausgeprägt vielleicht als heute, ja die Frau dem Manne untertan ist. Das ist ja biblisch verfügt und das ist ja auch Teil unserer Kultur geworden. Und das hat mich damals schon ziemlich auf die Palme gebracht. Ich weiß nicht, ob irgendwer das weiß, dass man bis 1977 in der Bundesrepublik Deutschland als verheiratete Frau die Erlaubnis des Gatten benötigte, um außer Haus einer Arbeit nachgehen zu können. Damit noch nicht genug. Bis 1977 konnte der Gatte ohne das Wissen seiner Frau ihren Arbeitsplatz kündigen, mit Verweis darauf, dass sie die häuslichen Pflichten vernachlässigt. Und in den 70er Jahren gab es dann die sogenannte Familienrechtsreform. Und da war die katholische Kirche, die insbesondere bayerische Staatsregierung, ganz vehement dagegen, dass sich an diesen Zuständen irgendwas ändert. Und für mich ist das immer auch ein Relikt, das ist ja ein politischer Tatbestand bis heute geblieben, aber es ist ein Relikt, ja, der Überzeugung, Kraft bzw. der etablierten Macht, zum Beispiel einer monotheistischen christlichen Religion. Und da kommt es her und das eint alle drei monotheistischen Religionen. Also im Koran steht das so, in der Tora, in der Bibel, die drei sind sich da einig. Was die Stellung der Frau anbelangt in der Gesellschaft, haben die eine unglaubliche Einigkeit. Und das hat sich zementiert und über diese Schiene bin ich tatsächlich dazu gekommen, mich schon politisch zu betätigen mit dem Schwerpunkt der Trennung von Staat und Kirche. Also so war das und so ist das bis heute geblieben, weil das hat sich, auch wenn der ein oder andere das meinen mag, im Wesentlichen ja nicht so ganz viel geändert. Also es hat sich so ein bisschen geändert. Man kann auch darauf hinweisen, 1977 hatten in Deutschland die Frauen schon das Wahlrecht. Das ist ja sehr schön. In den 80er Jahren hatten sie es in der Schweiz dann auch mal und 1994 in Liechtenstein. Aber das ist für mich ein Relikt etablierter, tatsächlich letzten Endes religiöser Überzeugungen. Und dagegen richtet sich mein Widerstand seit damals bis heute.
gibt es Veranstaltungen in naher Zukunft, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, der kirchlichen Macht und der kirchlichen Durchdringung, wie sie sich heute noch auch auf Nichtgläubige oder Andersgläubige praktisch auswirkt?
Naja, was die meisten Leute nicht so wissen, ist tatsächlich, dass sie als allgemeine Steuerzahler, egal welchen Bekenntnisses oder gar keinen Bekenntnisses, ja Erzbischöfe, Schulunterricht, Religiösen, theologische Fakultäten, alles Mögliche finanzieren. Sie finanzieren auch die Militärseelsorge, die religiös geprägte. Sie finanzieren die Kreuze in den Schulen und dergleichen. Der Religionsunterricht in evangelisch und katholisch ist ja im Grundgesetz verankert. Und das sind Sachen, da ist man sich nicht mehr so bewusst, weil das hat sich ein bisschen aus dem Augenmerk. Das ist nichts, was von Kirchensteuern bezahlt wird, aber es ist etwas, was eine ganze Gesellschaft nach wie vor trägt. Und informieren kann man sich darüber natürlich bei den organisierten Säkularen, beim BFG München sowieso immer. Es gibt noch andere säkulare Organisationen. In München waren früher auch ziemlich stark die Freidenker, auch die Humanistische Union, ehedem in München gegründet 1961. Natürlich auch die Giordano-Bruno-Stiftung, da ist nebendran der Stand. Es gibt da Veranstaltungen, Diskussionen, auch speziell und gerade zu diesem Thema der tatsächlich in der Bundesrepublik nicht vorhandenen Trennung von Staat und Kirche und welche Auswirkungen das auf alle Bürger in diesem Rechtsstaat hat. Und wir haben jetzt hier, das sind wir jedes Jahr auf dem Corso Leopold, auch vertreten mit einer Bühne, beziehungsweise auch die anderen mit Infoständen. Sie können sich da auch bei uns hier informieren. Und es gibt Radiosendungen. Über Radio Lora München haben wir einen Sendeplatz, 92.4, zu hören, vor allem für die Leute, die hier in der Stadt Radio hören. Bei uns in Wolfratshausen geht das nicht so gut, da müssen sie es über Computer hören. Das ist regelmäßig und sie können einmal im Monat zu einem gottlosen Stammtisch gehen, um sich auszutauschen, locker und ungezwungen zu diesen Themen, Trennung von Staat und Kirche, Glauben, Nicht-Glauben, welche Auswirkungen hat es? Und wenn wir dann noch weitermachen mit Veranstaltungen zu, wenn sie konfessionell in einer konfessionell gebundenen Einrichtung, sozialen Einrichtung arbeiten, dann haben sie die üblichen Arbeitnehmerrechte nicht. Sie dürfen nicht streiken, sie sind nach Wiederverheiratung mit Kündigung bedroht und dergleichen. Das ist alles heute noch in einem modernen Rechtsstaat Gesetz für alle. Und die deutschen Gerichte sehen das auch als richtig an, dass wenn sie bei einem städtischen Träger arbeiten, haben sie die üblichen Arbeitnehmerrechte und wenn sie bei einem kirchlichen Träger arbeiten, haben sie die nicht. Und ja, da gibt es noch viel zu tun und man kann auch auf unsere Seite schauen, bfg-muenchen.de. Da finden Sie auch alle aktuellen Hinweise, alles, was wir machen. Und Sie dürfen sich ja jederzeit auch einbringen.
Du hast eben das Kreuz in Grundschulen und weiterführenden Schulen erwähnt. Es ist ja auch so, dass die dritte Stunde Religion in der Grundschule nach wie vor Bestand hat, während Kunst und Musik gerne gekürzt werden. Wie sieht es denn aus mit dem Kreuzerlass von dem Herrn Söder? Positioniert sich der Bund für Geistesfreiheit auch in dem Kontext?
Der BFG München hat mit Unterstützung des BFG Bayern 2018 gegen den Kreuzerlass der Regierung Söder, das war ja seine erste große Amtshandlung, wo er demonstrativ ein Kreuz in die Staatskanzlei hängt, und gegen diese Verfügung in allen öffentlichen Dienststellen des Freistaats Bayern im Eingangsbereich deutlich sichtbar ein Kreuz aufzuhängen. Am Anfang noch mit der mittlerweile widerlegten Behauptung, es handelt sich um ein kulturelles, historisches Symbol. Mhm. Und gerichtlich ist das inzwischen soweit klar, dass es ein religiöses Symbol ist. Auch der hier ansässige Erzbischof Marx besteht darauf, dass es ein religiöses Symbol ist. Und so ist es auch gemeint. Und als nichtgläubige Menschen, als Demokraten, müssen wir uns dagegen verwahren, in einer öffentlichen, allen Menschen zur Verfügung stehenden und zu besuchenden bayerischen Dienststelle im Eingangsbereich mit einem religiösen Symbol konfrontiert zu werden. Und verschiedene Leute würden immer wieder mal sagen, dann hängen wir halt da auch noch andere religiöse Symbole hin oder sowas. Da würde ich jetzt persönlich sagen, da hängen wir nichts hin. Weil das war vorher auch neutral und neutral heißt, es ist für alle Menschen gleichermaßen zugänglich und eine Indoktrination findet nicht statt. Und man hängt ja schließlich im Eingangsbereich einer jeden Dienststelle, wo jeder mal hingehen muss, auch nicht das Symbol von BMW oder vom FC Bayern auf, obwohl die wahrscheinlich viel bezahlen würden, dass sie da hängen dürften. Dagegen richtet sich unser Protest und dieser Protest dagegen ist natürlich in einem demokratischen Rechtsstaat ein juristischer Also das heißt, wir haben in Bayern verloren und in der nächsten Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig letztes Jahr im Dezember leider auch verloren. Aber als Demokraten würde ich mal sagen, oder ich als Demokratin, dann wird eben das höchste deutsche Gericht unter Umständen hier Recht sprechen und deswegen liegt eine Verfassungsbeschwerde gegen diesen Kreuzerlass der Regierung Söder ja, zur Beschäftigung vor dem Bundesverfassungsgericht seit März diesen Jahres.
Vielleicht auch kurz im Kontext Einflussnahme auf öffentliche Behörden. Im Gegensatz zur Kirche müssen sich Unternehmen wie BMW und auch der FC Bayern im Lobbyregister natürlich eintragen, wenn sie Einfluss auf die Politik nehmen möchten. Kirchen sind davon ausgenommen. Sprich, es ist kein Problem für Kirchen, Lobbyismus zu betreiben, ohne dass das in irgendeiner Form der Öffentlichkeit gegenüber offengelegt werden muss.
Ja gut, das ist halt aus dieser, ja, das wurde politisch so verfügt, vermutlich von Leuten, die selbst christlich geprägte oder christlich agierende Würdenträger waren. Man erinnere nur an den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, ein bekennender, ein überzeugter, strenggläubiger Katholik, Konrad Adenauer. Und sicherlich waren auch im Parlamentarischen Rat bei der Ausarbeitung des Grundgesetzes überwiegend christlich geprägte Menschen da, dass sich ein solcher Einfluss halt auch zementieren konnte. Und in Folge haben die Kirchen ja natürlich, die beiden großen Kirchen vor allen Dingen, evangelisch und katholisch, eine staatlich garantierte Sonderstellung mit einem Privileg, ja, da wird sich sogar der FC Bayern freuen, dass man also praktisch unbehelligt von allem möglichen Lobbyarbeit betreiben kann, in Schulen Unterricht geben kann, an Universitäten seinen Glauben lehrt, im Militär christlich missioniert und das alles muss man als Lobbyorganisation, wie ja die katholische und evangelische Kirche welche sind, nicht selber finanzieren. Das ist schon interessant, das bezahlt der allgemeine Steuerzahler. Also wir wissen ja die meisten Leute nicht, das bezahlt der allgemeine Steuerzahler. Also wir alle, auch wenn wir andersgläubig sind oder jetzt wie in meinem Fall gar nicht gläubig. Und es wäre längst an der Zeit im 21. Jahrhundert, das zu ändern. Man kann ja sagen, es besteht das Recht, ja, zu glauben, natürlich, selbstverständlich. Wir haben Religionsfreiheit, das ist auch gut so. Aber dann haben wir auch die Freiheit, nicht zu glauben. Und dann müssen wir uns darauf verständigen, dass alle diese Weltanschauungen oder Bekenntnisse oder auch Nichtbekenntnisse tatsächlich gleichmäßig und gleichrangig behandelt werden. Und das werden sie nicht. Und solange das so ist, werden wir uns vom BFG München für eine Änderung der aktuellen Zustände einsetzen.
Du sagst jetzt, du als Nichtgläubige, hast du ein paar Indikationen für uns, wie viele Nichtgläubige es in München und Deutschland überhaupt gibt? Vielleicht sind einfach die Gläubigen die absolute Mehrheit und nichtgläubige Menschen sind eine unbedeutende Minderheit.
Also man erfasst ja, seinen Glauben muss man ja insoweit offenbaren in Deutschland, wenn man sagt, man ist evangelisch oder katholisch. Weil da kriegst du einen Eintrag auf der Steuerkarte, du musst 8% deiner Lohnsteuer für die Kirche abgeben. Und die anderen Bekenntnisse, Zeugen Jehovas, Buddhisten, Hindus, Moslems, jüdische Menschen und sowas, die sind ja nirgends deklariert, zum einen schon mal. Also da wissen wir ja schon gar nicht, also nur weil ich jetzt zum Beispiel aus der Türkei kommen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass ich bekennend muslimisch bin. Das hat ja damit nichts zu tun. Gläubig ist schwierig. Also ob die Menschen gläubig sind, glaube ich, kann man sehr schlecht erfassen. Die Kirchen hierzulande haben ja so Besucherzahlen von wahrscheinlich 3% bis 9%, die zum Gottesdienst gehen, also als Christen. Was in den Moscheen sich abspielt, das weiß ich nicht. Aber würde man sagen, zumindest mal nicht deklariert oder bekennend gläubig sind tatsächlich in München zum Beispiel, ist es über die Mehrheit, also über 50%, die offiziell erfassbar keinem erkennbaren Glauben verhaftet sind. Wie weit die Menschen privat glauben, deswegen würde ich auch plädieren davon, das ist ihre Privatsache. Glauben Sie, was immer Sie glauben möchten. Wenn Sie niemanden zwingen, dasselbe zu tun, wenn Sie nicht in der Lage sind, dass Sie in irgendwelche Behörden und auf irgendwelchen Straßen und sowas Ihre religiösen Symbole als zwingend anzuschauen oder zwingend anzunehmen für alle Menschen etablieren können, weil der Staat Sie dazu befähigt, ja, dann ist das ja in Ordnung. Glauben Sie, was immer Sie für richtig halten oder in meinem Fall, dann darf ich doch glauben, nicht glauben, so wie ich nicht glauben möchte und das wäre gut so. Aber es ist tatsächlich so, als noch Anfang der Bundesrepublik waren ja, glaube ich, 80-90% waren entweder evangelisch oder katholisch, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und auch während des Zweiten Weltkriegs. Inzwischen hat sich das deutlich geändert, ist die Mehrzahl zumindest nicht mehr bekennend katholisch-evangelisch oder bezahlt auch für diese beiden Religionen keine Kirchensteuer mehr. gehen wir mal davon aus, dass die meisten von diesen Leuten dann tatsächlich auch nicht christlich gläubig sind. Ich würde das jetzt so annehmen.
Du hast eben die Klage gegen den Söderschen Kreuzerlass erwähnt. Gibt es weitere Klagen, die der BFG in der Vergangenheit angestrebt hat und vielleicht auch gewonnen hat?
Gewonnen ist ja gewonnen im rechtsstaatlichen Sinne. Juristisch erfolgreich war der BFG München damit, dass man an sogenannten stillen Tagen, das definieren die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische, was ein stiller Tag ist. Und der Staat, der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik auch mehrheitlich, hat sich zur Anerkennung dieser Tage dahingehend verpflichtet, dass sie allen Menschen, also ihnen allen, untersagt, an einem solchen Tag in einem geschlossenen Raum mit Schankanlage fröhlich zu tanzen und Musik zu hören. Das ist ein Gesetz. Und wir haben damals beschlossen, wenn wir in geschlossenen Räumen, zu deren Betreten niemand gezwungen wird, mit Schankanlage da fröhlich feiern wollen, dann muss uns das erlaubt sein in einem Rechtsstaat. Und deswegen haben wir gegen ein Verbot einer sogenannten Heidenspaßparty im April 2007 den Rechtsweg bestritten. Das hat 9,5 Jahre gedauert. 2016 im Oktober haben wir dieses Verfahren gewonnen. Das ist immer noch nicht ganz einfach. Wir müssen das deklarieren, wenn wir zum Beispiel an einem 1. November oder an Karfreitag oder sowas in irgendeinen Club einladen. Wer anders feiern will und nicht nur traurig sein, der darf da gerne kommen. Dann ist das mittlerweile auf Antrag und mit Genehmigung, ich sage es jetzt mal vorsichtig, im Regelfall erlaubt. Das ist ein Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts aus 2016. Ja, juristisch nicht gewonnen haben wir natürlich auch, wie erzählt, den Kreuzerlass bisher. Da sind wir aber noch nicht am Ende der juristischen Fahnenstange. Aber zum Beispiel in Bayern verloren haben wir. Der BFG München versteht sich als eine Organisation für den Erhalt und den Ausbau der Bürger- und Menschenrechte. Wir haben verloren, was das Bayerische Polizeiaufgabengesetz anbelangt.
Was umfasst das denn?
Ja, das umfasst so viel, da stehe ich morgen noch da. Also was Sie alles haben, Ihre Wohnung kann durchsucht werden. Sie können auf bloßen Verdacht irgendeines hochrangigen Polizeibeamten oder niedrigen Justizbeamten tatsächlich einfach in Gewahrsam genommen werden und das 2 Monate lang. Und wie gesagt, Postverkehr oder Postgeheimnis, das alles durchsetzbar, nicht mehr gültig. Erinnern Sie sich an die Diskussionen mit der sogenannten letzten Generation, die werden dann einfach verhaftet und aus dem Verkehr gezogen, bleiben Sie mal 2 Monate von Ihrer Arbeit weg auf Verdacht wegen einer drohenden Gefahr, wo niemand Ihnen juristisch belegen oder klar erklären kann, was eine solche drohende Gefahr überhaupt ist. Das ist nur einer der wesentlichen Punkte, da gibt es x solche Punkte, dass es eine massive Einschränkung der Bürger- und Menschenrechte in einem Rechtsstaat. Also ich finde einmalig, als ich vor über 40 Jahren, sage ich jetzt mal, in Bayern eingewandert bin, da konnten sie noch 48 Stunden in einen Gewahrsam genommen werden und heute 2 Monate. Und dieses Verfahren haben wir in Bayern von dem höchsten bayerischen Gericht leider verloren und überlegen uns halt jetzt in Folge, welche anderen Möglichkeiten uns pazifistisch als demokratische Bürger bleiben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Also das ist noch eine Diskussion.
Jetzt ist es wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, diese Klagen anzustreben. Gibt es denn Möglichkeiten, hier zu unterstützen? Zum Beispiel konkret die Klage mit Blick auf das Polizeiaufgabengesetz?
Ja, natürlich. Also es gibt die Möglichkeit, man findet unsere Internetpräsenz sehr einfach, bfg-muenchen.de. Da ist ja alles up-to-date gelistet, an welchem Stand wir gerade angekommen sind. Und natürlich auch das Bestreiten des Rechtsweges ist jedem Menschen in dieser Republik möglich. Es hat nur einen Nachteil oder eine schwere Belastung. Es ist unglaublich teuer. Also ohne Rechtsanwalt, das herrscht Anwaltszwang ab da, wo Sie auf Landgerichtsebene tätig sind. Da müssen Sie einen Anwalt nehmen, das muss am besten noch ein guter Anwalt sein. Und nachdem der Streitwert ja nicht festzulegen ist wie bei einem Wohnhaus, dass man sagt, das ist jetzt hier 1 Million wert oder 2 oder 3, und danach richtet sich das Honorar des Rechtsanwalts oder wie lange er macht, wir müssen den Rechtsanwalt inhaltlich füttern und beschäftigen. Und ein Rechtsanwalt kostet auch Geld, die Gerichtskosten sind auch nicht unerheblich. Also ich würde mal sagen, alleine bei dem Verfahren gegen die bayerische Staatsregierung in Sachen Kreuzerlass, da haben wir mittlerweile schon einen Mittelklassewagen investiert und wir wissen ja nicht, ob wir juristisch gewinnen. Das heißt, also wer das unterstützen möchte oder der Ansicht ist, das ist unterstützenswert, das ist ideell ein Segen, wenn Sie sich dafür interessieren, und es ist natürlich ein noch größerer Segen, wenn Sie sich dazu entschließen können, in Ihren Geldbeutel zu schauen, uns den PIN Ihrer Kreditkarte zu geben und wir buchen dann ein Stück von dem Rechtsanwaltshonorar einfach mal ab. Nein, wenn sie das einfach vielleicht auch ein Stück weit mittragen, denn ohne einen finanziellen Background ist das leider nicht möglich. Also da hätten wir vielleicht, haben wir recht, ethisch, moralisch, juristisch, wie auch immer, aber wenn wir es nicht durchsetzen können im Prozedere, in dem juristischen, dann schaut es schlecht aus.
Neben diesen Klagen macht der BFG natürlich auch noch weitere Veranstaltungen. Anfang des Jahres gab es eine Veranstaltung zu Charlie Hebdo. Möchtest du uns davon auch ein bisschen was erzählen?
Ja, die Bürger- und Menschenrechte oder der Rechtsstaat, so wie der Rechtsstaat aufgestellt ist, beinhaltet natürlich auch das hohe Recht, erstritten über Jahrhunderte und der Einsatz von zahlreichen Leben auf Kunst, Presse, Meinungsfreiheit. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut in einem demokratischen Rechtsstaat. Und die Kunstfreiheit, auf die muss man sich berufen können, kann bedeuten, dass jemand etwas zeichnet, jemand singt, etwas schreibt, was geeignet ist, irgendeinen gläubigen Menschen tatsächlich zu ärgern. Ich sage es jetzt mal vorsichtig so. Und der ärgert sich so sehr, dass er so beleidigt ist, dass er dann dazu übergeht, die Menschen, die sowas zeichnen, schreiben oder sagen, tatsächlich umzubringen. So geschehen zuletzt maßgeblich, also ganz massiv, am 7. Januar 2015 in Paris das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Insgesamt sind ja 12 Menschen dort ums Leben gekommen und im Anschluss noch weitere, einen weiteren religiös motivierten Anschlag. Und das wird im Jahr 2025 das 10-Jährige, wir gedenken aus Anlass dieses 10-Jährigen, auch an die Opfer, die gestorben sind dafür, dass sie etwas gezeichnet haben, was irgendjemand nicht gefallen hat, aus religiösen Gründen, und appellieren damit doch bitte auch an die Gesellschaft, sich einzusetzen, dass man zwar sich ärgern darf über solche Karikaturen oder man darf sich auch ärgern über die satanischen Verse von Salman Rushdie oder sonst was, aber was man sicher nicht darf, jemand mit dem Tod bedrohen, mit Umbringen drohen und mit allem Möglichen, weil einem das, was dessen Hirn zum Ausdruck bringt, nicht gut heißt. Dieses Recht hat der Mensch nicht. Und dafür wollen wir uns auch im nächsten Jahr, 7. Januar 2015, unter anderem in München im Rationaltheater natürlich einsetzen.
Soweit Assunta Tamileo, Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München, im Gespräch mit Vorstandsmitglied Deborah Maget. Nach einer kleinen Musikpause geht es dann weiter mit Hamadou Dipama vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Wir kommen zurück zum großen Straßenfest Corso Leopold, auf dem wir am 14. und 15. September die Bühne im Hier und Jetzt bespielt haben. Auf der Bühne traten KünstlerInnen auf wie die Singer-Songwriterin Tamara Banis, der Allround-Musiker Eko Meinecke, die Rapperin Leni Licious, der Singer-Songwriter Ronjan Anders, die Cumbia-Band Los Rolling Stones, der Rapper Wasim, die Singer-Songwriterin Melly Zech, die Soul-Sängerin Dil Ruba und der Rapper One Corner. Zu Gast auf der Bühne war auch Hamadou Dipama vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern, mit dem Deborah Maget, Vorstandsmitglied im Bund für Geistesfreiheit München, über den Rechtsruck hierzulande und was man dagegen tun kann, gesprochen hat. Auch ging es um den Umgang von Politik und Gesellschaft mit Geflüchteten.
Jetzt haben wir unseren zweiten Beitrag unter dem Motto Speakers Corner. Dafür konnten wir Hamadou Dipama gewinnen. Herr Dipama engagiert sich vor allem im Kontext von Antirassismus und Antidiskriminierung, ist hier unter anderem im Projekt WEACT tätig und ist aktiv beim Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern. Herr Dipama, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Sehr gerne.
Möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen, ein bisschen was dazu sagen, wer Sie sind, was Sie machen?
Ich bin Hamadou Dipama. Ich bin als Geflüchteter aus Burkina Faso seit 2002 hier in Deutschland. Bin ich einer der Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Sie haben gerade unser tolles Projekt WEACT erwähnt. Das ist ein Projekt für rassismuskritische, diskriminierungskritische Beratung hier in Bayern. Das Besonderheit in diesem Projekt ist, dass wir community-basiert beraten. Ansonsten bin ich auch beim Arbeitskreis Panafrikanismus München. Ja, ich denke, das reicht.
Wenn wir uns das politische Klima in Deutschland aktuell anschauen, speziell die Wahlergebnisse in Thüringen und auch in Sachsen, was sagen Sie dazu?
Bezüglich der aktuellen politischen Situation hier in Deutschland und auch was wir vor ein paar Wochen, zwei Wochen in Sachsen und Thüringen erlebt haben, das ist besorgniserregend. Wir hatten vor einigen Jahren gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind. Leider müssen wir feststellen, dass wir noch sehr, sehr viel vor uns haben. Das hat mir einfach gezeigt, dass Rassismus in dieses Land sehr tief verankert ist. Und warum sage ich das? Es wird gerade zum Beispiel gesprochen über Fachkräftemangel. Ich muss zufügen, dass die demokratischen Mitte, wenn es überhaupt noch gibt, auch da Fachkräfte mangeln. Wir haben politische Führung auf Regierungsebene und auf Oppositionsführungsebene, die nichts anderes anzubieten haben, als weiterhin die Gesellschaft zu spalten, nämlich alle gesellschaftlichen Probleme werden sozusagen MigrantInnen und Geflüchteten als die Ursache dargestellt. Und das ist eigentlich ein fahrlässiger Handel der politischen Führung, die wir seit einiger Zeit zu beobachten haben.
Wenn sich Menschen dafür entscheiden, sich politisch rechts zu positionieren und auch entsprechend zu wählen, was möchten Sie diesen Menschen mitgeben? Welche Punkte sind den Menschen vielleicht nicht so bewusst?
Vielleicht ein Punkt zurück zu, was ich vorhin gesagt habe, über die Verantwortung der politischen Verantwortlichen aus der Regierungsebene und auch auf der führenden Opposition. Ich finde wichtig, einfach die Bevölkerung bzw. die Gesellschaft, deren Verantwortung nicht aus dem Vor zu lassen. Wieso sage ich das? Ich habe angesprochen, dass der Rassismus sehr tief in dieser Gesellschaft verankert ist. Und es ist einfach so, dass die Gesellschaft sogar den Augen zuschließen und die gesellschaftlichen Probleme, die wir eigentlich seit einigen Jahren sehen, so lassen, dass die Politik zum Beispiel einfach Geflüchteten und Migranten als die Ursache dieser Probleme sehen. Das heißt, die nehmen im Kauf, dass, gravierende gesellschaftliche Probleme, so wie Wohnungsnot, das sind Geflüchteten und Migranten schuld. Wir wissen aber, dass es eine Spekulation in diesem Bereich seit Jahren stattfindet. Das wird nicht was dagegen getan. Wir wissen auch, dass es fast 2 Millionen Wohnungen leer stehen hier in Deutschland. Das wird nicht was dagegen getan. Anstatt dessen, man denkt, wenn man die Geflüchteten und MigrantInnen loswerden, dann ist dieses Problem gelöst. Marode Infrastruktur haben wir als ein großes Problem in dieser Gesellschaft. Ja, die Brücken in Dresden ist ein Beispiel. Also, wir haben eine Gesellschaft, die auch so denken, wenn wir die Geflüchteten loswerden, alle diese Probleme haben wir ja gelöst. Im Bildungssystem haben wir große Probleme. Wir haben auf Gesundheitsebene viele Probleme. Alles diesen, denkt man, wenn man die Geflüchteten loswerden, dann hat man ja diese Probleme irgendwie gelöst. Und ich denke, die Gesellschaft hat eine große Verantwortung, dass diese Situation nicht so weitergeht. Und weil ich denke, da gewinnt ja keiner.
Was können Menschen tagtäglich tun, damit sich hier Dinge zum Positiven wandeln?
Ich denke, wir brauchen eine soziale Bewegung für die Rettung unserer Migrationsgesellschaft. Wir brauchen, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, dass Geflüchteten, die Abschiebung als die einzigen, Punkt, was die Politik uns anzubieten haben. man hört von den Gesellschaften ist, wo ist der Aufschrei? Ja? Warum steht man nicht auf, um zu sagen, nein, wir als Gesellschaft, wir haben viele Probleme und da müsst ihr bitte aufhören, einfach eine Gruppe, die nichts anderes getan haben, als hier Schutz zu suchen, ja, als die Schuldigen abzustempeln. Hört ihr auf damit? Warum sagt die Gesellschaft gar nichts? Warum sitzen die Menschen einfach und schauen zu, dass die Politik ja, in die Richtung uns, ja, ich sage es mal, in den Stich lassen?
Das Jahr hat ja auch gestartet mit großen Demos gegen rechts. Mittlerweile hat sich das aber ein bisschen verlaufen. Haben Sie eine Idee, woher das kommt?
Also ich denke, die Menschen sitzen einfach in deren Komfortzone. Ja? Sie müssen einfach den Komfortzone verlassen, um auch zu denken oder zu wissen, dass wenn man einen schwerwiegenden Problem sozusagen in einer Gesellschaft reinlässt, selbst wenn man denkt, dass das nur eine kleine Gruppe betrifft, das wird nicht nur an dieser Gruppe bleiben, sondern den Reihen der Opfer wird sich vergrößern. Das heißt, sie werden selber auch davon betroffen. Und die Menschen sind damit aber nicht bewusst, also sage ich mal so deutlich, oder viele Menschen sind damit nicht bewusst. Und ich denke, das ist wichtig, dass man auf der Komfortzone rauskommt, selbst wenn die aktuellen Debatte, die aktuellen Diskussionen nicht dies direkt betrifft, in irgendeiner Art und Weise, das betrifft dies und das wird dies in ja, absehbarer Zukunft auch betreffen. Und deswegen das ist wichtig, dass wir aufstehen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die Rettung unserer Demokratie, weil ich bezeichne Demokratie wie ein Ei. Also man darf das nicht so festhalten, ansonsten geht es kaputt. Und wenn man das auch nicht so richtig hält und wenn das runterfällt, dann geht es kaputt. Also ich denke, es ist unser aller Verantwortung aufzustehen, dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie nicht runter, im Bach runtergeht.
Also quasi, ich könnte mich persönlich jeden Tag gegen rechts positionieren und für unsere Demokratie positionieren und so wäre schon ein Schritt getan.
Auch die Demonstration möchte ich noch was dazu sagen, weil ich denke, es reicht nicht, rauszugehen, ein Schild zu halten, um zu sagen, München ist bunt oder um zu sagen, Bayern ist bunt, sondern man muss tagtäglich dran arbeiten, damit dass die Situation positiv sich ändert. Es ist schon wichtig, wenn eine Demonstration aufgerufen wird, dass man rausgeht, aber es soll da nicht bleiben. Es ist eine tagtägliche Arbeit, die getan werden muss.
Was könnte ich tagtäglich tun?
Es sind so viele Vereine, so viele Initiativen, die gute Projekte haben, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Es sind Initiativen für die Rechte der Geflüchteten, die man beitreten kann, unterstützen kann. Wenn eine Söder zum Beispiel sagt, wir können nicht mehr integrieren, ja, ich stelle mir die Frage, was wurde eigentlich getan, um die Menschen zu integrieren? Es wird ja nur Desintegrationsmaßnahmen seit einigen Jahren immer auf der Tagesordnung gebracht. Bezahlkarte und so weiter. Das dient ja nur, um die Geflüchteten abzuschrecken. Was ist ein langfristiges Plan und Maßnahmen, was die Regierungen gemacht haben oder auf den Tisch gebracht haben, die zu einer Integration führt? Nein, es gibt keinen. Ich sehe keinen. Und von daher, man kann auch in Initiativen und Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind und versuchen, Betroffenen Unterstützung zum Beispiel zu leisten, sich zu engagieren. Es gibt antirassistische Initiativen, die man sich auch anschließen kann. Also und. Es gibt schon vieles, was man machen kann.
möchten Sie ein paar Initiativen beispielhaft vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand dazuhört, denkt, oh, das kann ich googeln, das klingt interessant, das kann ich googeln, da habe ich schon ein bisschen was an der Hand, da könnte ich starten.
Bei uns zum Beispiel beim Netzwerk Rassismus und Diskriminierung Freies Bayern, wir setzen uns seit 2015 gegen Rassismus und Diskriminierung für eine Rassismus- und diskriminierungskritische Gesellschaft. Man kann bei uns auch sich engagieren. Also wenn man Netzwerk Rassismus und Diskriminierung Freies Bayern online angibt, dann findet man unsere Kontakte. Es gibt den Bayerischen Flüchtlingsrat, Münchner Flüchtlingsrat. Man kann auf deren Homepage anschauen, was für Initiativen und Projekte gibt, die man unterstützen kann. Also ja, es gibt eigentlich vieles. Okay.
Im Kontext der Messerattacke in Solingen hat Friedrich Merz eine Einreisesperre für Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien gefordert. Was sagen Sie dazu?
Erstmal bezüglich dieses schreckliches Geschehen in Solingen muss ich zunächst meinen Beileid den Angehörigen diesen Opfer Ausdruck bringen. Und ich muss auch da sagen, da sieht man auch, wie die Politik einfach ahnungslos oder fahrlässig handeln. Diese Opfer sind auch Opfer für uns alle. Das sind keine Opfer von einer bestimmten Gruppe, sogenannte Mehrheitsgesellschaft, und die anderen schauen zu. So ist es nicht. Und genauso die Opfer von Hanau, von Münchner OEZ, von Kassel und. Das sind Opfern so viel für unsere Gesellschaft. Und da müssen wir alle aufstehen, um zu sagen, sowas brauchen wir nie wieder haben. Und leider handelt die Politik, wie ich es vorhin gesagt habe, fahrlässig, da es versucht wird, politischen Kalkül zu schlagen, indem es Geflüchteten, MigrantInnen als, sage ich mal, pauschal als TäterInnen zu identifizieren. Und deswegen fordert der Friedrich Merz auch die Abschiebung nach Syrien. Und wir sagen, die Geflüchteten aus diesen Ländern, die sind genauso vor diesen Gewalt geflohen. Die sind genauso vor diesen Gewalt, haben sie ihren Ländern verlassen. Und das kann man doch nicht sein, dass aufgrund von so einer Tat, dass man alle Geflüchteten aus Afghanistan, aus Syrien in einen Kampf scheren. Das ist einfach fahrlässig.
Wie sehen Sie die Medien in dem ganzen Themenkontext?
Bezüglich der Medien, die Medien haben eine große Verantwortung, was diese Problematik ja auch angeht. Ich habe ja gelesen, dass 48% der Menschen sehen Migration als das größte Problem unserer Gesellschaft. Und das hat ja auch einen Grund. Wenn man diese Menschen fragt, sind wirklich diese Probleme, die dies persönlich betrifft, die Antwort wird anders sein. Aber die Stimmung ist ja so, weil es tagtäglich nur über das als das einzige Problem unserer Gesellschaft berichtet wird. Ja, sag es mal, schwierig, weil ich selber auch als Mitglied des Rundfunkrats vom BR bin. Und das ist ein Thema, das wir immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Aber ich muss leider sagen, in die Richtung müssen wir noch viel tun, weil die Medien eine große Verantwortung haben, welche Stimmung im Lande ist. ForscherInnen haben das ja auch bestätigt. Ja? Wenn tagtäglich du nur über einen Begriff hörst, dann bleibt das nur im Kopf. Dann vergisst man sozusagen alle anderen Probleme und dann hat man nur, was man tagtäglich hört. Und diesbezüglich werde ich sagen, die Medien haben da auch eine große Verantwortung.
Was würden Sie sich von den Medien wünschen?
Ja, ich werde von den Medien wünschen, dass sie die Situation natürlich berichten, aber schon die anderen Situationen und Probleme, was die Menschen tagtäglich beschäftigen. Ich habe vorhin über die Situation im Bildungssystem angesprochen. Digitalisierung, Klimawandel, also die Infrastruktur, die maroden Infrastruktur und so weiter, die wir haben, Wohnungsnot und so weiter und so. Die Probleme sind so viel, was die Medien berichten müssen, statt nur ein Problem rauszupicken, nämlich Migration und Flucht zu berichten. Also ich denke, es muss ein Kurswechsel in die Berichterstattung, um nicht sozusagen als Mitverursacher der gesellschaftlichen Spaltung, die wir gerade zu sehen haben.
Neben der Politik und der Berichterstattung in den Medien, welche weiteren Punkte sehen Sie als Gründe für den Rechtsruck in Deutschland?
Also Rassismus habe ich ja angesprochen. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, die wir ernst nehmen müssen. Leider wird da wenig getan. Es wird gefördert und das steht ja auch eigentlich im Koalitionsvertrag Demokratiefördergesetz, die noch nicht sozusagen auf der Tagesordnung gekommen ist. Das zeigt ja schon, dass man lässt eigentlich die Grundprobleme und die Grundförderung, was wir schon lange eigentlich haben und wollen, auf Seite und agiert sozusagen nur durch Umfrage. Und die Umfragen, das sind ja auch gezielt. Das muss man ja auch deutlich sagen. Wenn die Umfragen auch in anderen Richtungen gemacht werden, dann werden wir wissen, dass die Menschen auch anders reagieren werden. Und da ist mein Wunsch und meine Förderung, dass wir als Gesellschaft gucken, die Debatte in bestimmten Situationen ist wichtig, aber es muss sozusagen eine gewisse Balance finden angesichts der vielen anderen oder der vielfältigen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben.
Sie haben jetzt die Forderung angesprochen. Welche weiteren Forderungen haben Sie?
Also wir haben so viele Forderungen bezüglich der Abschiebung, die wir gerade nur als der einzigen Plan der Politik sehen. Also das kann nicht den richtigen Weg sein. Deswegen fördern wir einen Abschiebestopp, Schutz der Geflüchteten. Mittelmeer ist ja der größte Friedhof von uns. Und das ist nicht nur das Mittelmeer. Die Wüste ist genauso ein großer Friedhof für uns. Ich denke, wir müssen gucken, wie wir auch die Fluchtursache auch bekämpfen können. Und wenn ich über die Fluchtursachebekämpfung rede, wenn es gefördert wird, dass es die illegalen Migration gestoppt werden, welche legale Wege gibt es, damit dass die Menschen diese gefährlichen Wege nicht nehmen? Es gibt einen Bericht, dass über 70% der Visumanträge in Afrika wurden abgelehnt. Und das ist über 70 Millionen Euro, die nach Europa fließen. Weil bei einem Visumantrag, das Kosten, die du bezahlst, da bekommst du ja nichts zurück, wenn dein Antrag abgelehnt wurde. Und dadurch ist über 70 Millionen 2023, die in die Kasse Europa geflossen sind. Und gleichzeitig reden wir hier über die Bekämpfung von sogenannten illegalen Migration. Ja, da muss man sich schon die Frage stellen, welche legale Wege gibt es überhaupt? Und das ist auch eine Forderung von uns, dass es legalen Wege auch ermöglicht werden, damit das Sterben von Menschen im Mittelmeer und in der Wüste gestoppt werden. Und wenn ich noch einen Satz über das Sterben im Mittelmeer und die Wüste. Wir wissen, wie viele Menschen aus Tunesien und so weiter in die Wüste getrieben werden zum sicheren Tod. Und was wird die Politik gemacht? Das reist eine Innenministerin nach Tunesien, um mit diesem Despot, der Präsident dort, zu verhandeln. Das heißt, das Leben von den Menschen zählt nicht. Weil sie wissen ganz genau, wie die Situation von Geflüchteten in Nordafrika ist, in Tunesien, in Marokko und so weiter ist. Trotzdem, es ist Hauptsache, es kommt keiner hier rein. Und das muss ich sagen, jeder geflüchtete Mensch, der im Mittelmeer diesen Weg, den Mittelmeer annimmt, die Person weiß genau, welche Gefahr er oder sie sich begibt. Und diesbezüglich, es wird keinen Mauer oder Zaun hier in Europa in die Lage sein, diese Menschen aufzuhalten. Das heißt, wir müssen anderen Lösungsmaßnahmen überlegen, weil ein Mensch, der weiß, diesen Weg, den ich gerade nehme, es ist klar, entweder komme ich, wo ich, ja, dem Ziel, oder ich sterbe und ich akzeptiere das. Dieser Mensch ist keine Mauer oder kein Zaun, kann diesen Mensch aushalten. Und das ist ein Appell, dass wir diese Situation von diesen Menschen ernst nehmen. Wenn eine Person so eine Entscheidung treffen kann, das heißt, die Person steht in einer Situation, die man eigentlich nicht haben möchte.
Weitere Möglichkeiten, die Fluchtursachen zu bekämpfen, die die Politik einschlagen könnte?
Ich habe schon einige schon ja gesagt, was man machen kann, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Ich habe letzte Woche gelesen, zum Beispiel, wie viele Jugendliche eigentlich kann nicht nach Europa kommen wollen, aber in ihre Länder, sie haben nichts, keine Zukunft. Im Senegal, Menschen haben ja jahrelang, Generation nach Generation, von Fischerei gelebt. Nun merken sie, dass die großen Fischfängerei oder wie nennt man das, alles sozusagen bis an die Küste dort weggefischt haben. Also was bleibt diesen Menschen dort zu tun, als zu sagen, okay, wo unsere Rohstoffe und so weiter gegangen ist, dann gehe ich dort. Also ich folge meinem Reichtum. Also diesbezüglich denke ich, die Förderung aus den Ländern dort müssen ernst genommen werden. Und leider wird es nicht ernst genommen.
Politisch wird immer wieder gefordert, dass an den Außengrenzen von Europa Auffanglager für Geflüchtete errichtet werden, damit die Geflüchteten dann in diesen Auffanglagern darauf warten, ob der Asylantrag positiv oder negativ beschieden wird. Was sagen Sie dazu, dass die Menschen in diesen Lagern warten müssen?
Ich habe ja vorhin ja auch gesagt, dass von welchen schrecklichen persönlichen Situationen diese Menschen sich befinden und so eine Entscheidung zu treffen, ihre Länder zu verlassen und gefährlichen Wege zu nehmen, das ist kein Lager oder so, die diese Menschen abschrecken können. Weil dieser Lager aus Außengrenzen dient ja für die Abschreckung. Und das wird die Menschen nicht abschrecken. Und das ist ja auch, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir hier über unsere Werte gesprochen wird. Und dann Menschen aber in gefängnisähnlichen Situation sozusagen kaserniert werden. Und gleichzeitig singen wir nach unserem Artikel 1 und 3, das passt alles nicht zusammen. Ich denke, es muss aufgehört werden. Die können weitermachen, aber sie werden feststellen, dass das nicht die Lösung ist.
Soweit Hamadou Dipama vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern im Gespräch mit Deborah Margit, Vorstandsmitglied im Bund für Geistesfreiheit München, auf der Bühne im Hier und Jetzt am 15. September auf dem Straßenfest Corso Leopold.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Zum Schluss noch der Hinweis auf eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Schwangerschaftsabbruch entkriminalisieren bzw. zur Debatte den Paragraf 218 Strafgesetzbuch, der den Schwangerschaftsabbruch regelt, abzuschaffen. Darüber hinaus geht es in der Diskussion um die prekäre Versorgungslage ungewollt Schwangerer in Bayern. Zugesagt haben die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge von der SPD aus Starnberg. Sie ist rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landesgruppe Bayern. Die Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer von der FDP aus Landshut. Sie ist Sprecherin für Frauenpolitik und Diversity. Und Laura Dornheim, Autorin des Buchs Deine Entscheidung, Mitglied bei den Grünen und IT-Referentin der Stadt München. Die Veranstaltung findet am 11. Dezember im Kulturzentrum Luise-Ruppert-Straße 5 statt. Die Örtlichkeit ist öffentlich mit U3, U6, Haltestation Poggi-Straße oder mit dem 62er-Bus Haltestation direkt vor der Tür sehr gut erreichbar. Beginn am 11. Dezember ist 19.30 Uhr. Und unser nächster Stammtisch ist am Donnerstag, den 24. Oktober um 20 Uhr im Hotel und Café Mariandl, Goethestraße 51. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Und damit sind wir am Ende der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München angelangt. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder gar Mitglied werden wollen, dann finden Sie alle Informationen unter www.bfg-münchen.de. Auf Radio Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Der nächste Termin ist Dienstag, 5. November. Alle Sendungen des Bunds für Geistesfreiheit München können Sie auf www.bfg-münchen.de nachhören. Auch die eben gehörte natürlich. Und bei Lora München geht es jetzt weiter mit dem Lora Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.